ARD. SWR Kultur. Forum.
Ehre statt Liebe, wenn das Ja zur Heirat erzwungen wird. Am Mikrofon Susanne Babila. Vor 20 Jahren schockierte der Mord an der Deutsch-Türkin Hatun Cürücü. Doch bis heute sind drohende Zwangsheirat, Zwangsehen und Morde im Namen der Ehre aktuell. Beratungsstellen melden eine steigende Zahl an Hilferufen von jungen Frauen und Mädchen. Die Dunkelziffer ist hoch. Wo liegen die Ursachen? Wie finden Betroffene Hilfe? Und was wurde bislang versäumt? Darüber diskutieren Dr. Ute Leidig, Staatssekretärin im baden-württembergischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration, Professor Dr. Jan Ilhan Kisselhahn, Traumatherapeut und Leiter des Instituts für transkulturelle Gesundheitsforschung an der Dualen Hochschule in Baden-Württemberg, und Aisha Kartal, Leiterin von Hilfseinrichtungen in Stuttgart für junge Mädchen und Frauen mit Migrationsgeschichte. Frau Kartal, Aisha Kartal, das ist Ihr Schutzname. Warum ist Ihre Arbeit so gefährlich?
Also zu uns finden Mädchen und junge Frauen, die von Gewalt im Namen der Ehre bedroht sind, und sie erfahren jahrelang familiäre Gewalt, und zwar in allen möglichen Facetten. Und die Spitze ist die Androhung von Ehrenmord. Das ist nicht bei allen gegeben. Viele haben jahrelang körperliche und seelische Gewalterfahrung gemacht. Und wenn die Mädchen von dem Elternhaus flüchten, dann geht's erst richtig los. Also dann werden die Mädchen gesucht. Es wird nicht nach mir gesucht, es wird nach den Mädchen und jungen Frauen gesucht, weil sie die Ehre der Familie verletzt haben. Und die gilt es wiederherzustellen. Und die Mädchen haben Angst um ihr Leben.
Wie viele Mädchen rufen denn bei Ihnen an in der Beratungsstelle?
Also bei der mobilen Fachberatungsstelle Yasemin kriegen wir oft Anrufe über ihre Vertrauenspersonen. Es gibt auch die Selbstmelderinnen, das ist aber nicht die Regel. Ein ganz großer Bereich ist Schule. Schule ist der Vertrauensort für die Mädchen und jungen Frauen, wenn sie natürlich die Schule besuchen dürfen. Das ist ja auch nicht immer gegeben. Und bei uns rufen eben viel SchulsozialarbeiterInnen an oder RektorInnen oder Lehrer, Lehrerinnen. Dann auch von den Flüchtlingsunterkünften, Sozialarbeiterinnen, Integrationsmanagerinnen, auch von den Berufsschulen. Also Schule ist ein ganz großer Vertrauensort, und das haben wir ja vor allem in der Pandemie gemerkt, dass dieser Vertrauensort nicht mehr gegeben war für die Mädchen und jungen Frauen. Und bei der Öffnung oder Schließung haben wir dann auch immer gemerkt, dass wir da vermehrt Anfragen hatten.
Sie haben die Beratungsstelle Yasemin und Sie bieten Schutz an in sogenannten anonymen Wohnunterkünften. Darüber sprechen wir gleich. Herr Professor Kisselhahn, Sie behandeln ja auch junge Migrantinnen, die von Zwangsheirat betroffen sind oder bereits in Zwangsehen sind. Welcher Druck ist denn da, sowohl auf Seiten der Mädchen, wie geht's denen, mit welchen Belastungen kommen die und wie ist das Familiengefüge?
Na, wir haben erstmal die eine Gruppe, die vor einer Zwangsandrohung stehen, einer Zwangsverheiratung stehen und in Panik geraten sind, weil sie das nicht wollen. Leiden unter Schlafstörungen, meistens einhergehen mit depressiven Symptomen, Unsicherheit, aber auch innere Konflikte. Wie kann ich meine Eltern nicht enttäuschen und trotzdem Nein sagen? Also sehr viele innere Konflikte, die sie treiben. Sie sind ja schließlich auch in dieser Familie groß geworden. Dann haben wir die andere Gruppe, die tatsächlich dann auch das Ergebnis einer solchen Zwangsverheiratung zeigt. Frauen, die zu uns kommen, die 10 Jahre, 20 Jahre verheiratet sind, zwangsverheiratet sind. Wir unterscheiden ja zwischen traditioneller Heirat und Zwangsheirat. Traditionelle Heirat ist eine Heirat, in der die Eltern das organisieren, vermitteln. Und ich sage mit vorsichtig, angeblich sind dann die beiden Paare einverstanden. Aber ich würde so weit gehen, dass wir einen Teil einer sogenannten traditionellen Heirat durchaus als Zwangsverheiratung sehen, weil sie ihre Eltern, ihre Community nicht enttäuschen wollen. Und sie zeigen erhöhte psychische Erkrankungen, die sich fast chronifiziert haben. Meistens Frauen, die mit körperlichen Symptomen kommen, Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, orthopädische somatoforme Störungen, wie wir sie heißen, nennen, aber auch Angststörungen und schwere Depressionen. In unseren Studien konnten wir zeigen, dass sie ein Vielfaches mehr an Suizidgedanken und Suizidversuchen unternommen haben, weil sie aus dieser Systemfamilie nicht herauskommen. Man muss sich ja auch das einfach vorstellen. Sie sind unglücklich verheiratet, haben Kinder bekommen, sind material nicht in der Lage, auf eigene Beine zu stehen. Die Community, die Familie selbst ist dagegen, weil sie glauben, dass ihre sogenannte Ehre verletzt worden ist. Also man ist gefangen in einem System, in dem man zweifrei auf die Straße geht, aber in Wirklichkeit ist man ein gefangener Mensch. Und wenn man das 10, 20 Jahre ist es eine moderne Form von Geiselhaft.
Frau Kartei, wie viele Mädchen waren im vergangenen Jahr, die bei Ihnen sozusagen um Schutz gebeten haben oder um Hilfe, um Rat?
Also bei der Beratungsstelle hatten wir 2024, haben wir 269 Akten angelegt, das heißt Mädchengeschichten, Frauengeschichten. Die ist auch jetzt in den Vorjahren immer stetig auch gestiegen. Wir haben ja auch die anonyme Kurzzeitzuflucht Nadia, die wir seit 5 Jahren eröffnet haben. Da haben wir in den letzten 2 Jahren auch stetig erhöhte Fallanfragen, vor allem bei den Volljährigen, die nach so einem fachspezifischen anonymen Platz anfragen. Und wir haben im Jahr ungefähr 160 Anfragen, davon 70% volljährig. Das zeigt auch nochmal, man traut sich, oder Mädchen und junge Frauen trauen sich erst mit der Volljährigkeit an einen solchen Schritt zu gehen. Und ich will auch anmerken an der Stelle, das sind viele, die vor einer bevorstehenden Zwangsverheiratung flüchten. Wir haben vereinzelt schon zwangsverheiratete Mädchen auch in den letzten 2 Jahren vermehrt aufgenommen. Weiß ich jetzt nicht, müssen wir weiter beobachten, ob das eine neue Zielgruppe ist oder die über die Ehe nach Deutschland gekommen sind, weil das schon nochmal viel komplexere Situationen sind auch, weil die befreien sich ja jetzt nicht nur von ihrer Kleinfamilie, sondern das muss man ja alles größer denken. Mit einer Heirat hat man dann nochmal ein weiteres System. Und wir haben in den letzten 2 Jahren 55 volljährigen Mädchen und jungen Frauen absagen müssen, die nach so einem fachspezifischen Platz gefragt haben.
Also was ich höre, die Tendenz ist steigend. Ja. Frau Dr. Leidig, hat die Politik da nicht hingeschaut?
Also möchte dem jetzt ganz grundsätzlich widersprechen, dass wir zu wenig gemacht haben. Das wird Sie jetzt nicht sehr überraschen. 2015 wurde in Baden-Württemberg im Rahmen des Partizipations- und Integrationsgesetzes tatsächlich auch der Schutz vor Zwangsverheiratung und Straftaten, die im Namen der sogenannten Ehre geschehen, eben auch auf Landesebene verankert. Und seitdem haben wir das Hilfsangebot konstant ausgebaut. Und es umfasst ja nicht nur die Schutzplätze, sondern unser Ansatz liegt vor allen Dingen tatsächlich auch in präventiven Angeboten, Beratungsangeboten und in der Vernetzung und in der Sensibilisierung auch insgesamt von Personen, die im sozialen Bereich tätig sind, weil eine Fachstelle in Stuttgart für das ganze Land ist ja auch schwierig. Deswegen braucht es einfach auch Strukturen im ganzen Land von Menschen, die, wenn sie angesprochen werden oder Hinweise erhalten, wissen, wie sie vorzugehen haben. Die 2 Schutzplätze, also auch hier haben wir die Mittel sehr deutlich erhöht, eigentlich mit dem Ziel, einen 3. Schutzplatz zu schaffen. Das konnte nicht realisiert werden bisher, aber Anfang des Jahres das sogenannte Gewalthilfegesetz im Bund verabschiedet wurde mit Zustimmung des Bundesrats. Und es geht einmal eben auch um die Frage, ist Zwangsverheiratung ein Teil dieses Gesetzes, weil das Gesetz eben vor allen Dingen auf häusliche und sexualisierte Gewalt ausgerichtet ist. Das ist die eine Frage. Die andere Frage ist auch, dass wir im Moment dabei sind, eine Bestandsaufnahme von Angeboten im Land zu machen. Auch das ist im Gesetz verankert. Die Länder sind verpflichtet, mit einer Bestandsanalyse und dann einem Entwicklungs- und Finanzierungsplan zu starten und das bis Ende nächsten Jahres vorzulegen. Von daher ist da sehr viel Bewegung gerade drin und insofern ist jetzt ein guter Zeitpunkt, sich Gedanken zu machen, aber noch kein guter Zeitpunkt für Entscheidungen, weil wir erst einmal eben noch in diesen vorbereitenden Maßnahmen sind.
Das eine vielleicht nur ergänzend, ist sicherlich auf Frauen, die gerade nach Deutschland gebracht werden, auf wegen Heiratszwecken. Einige Familien wünschen sich oder erhoffen sich, dass durch die Heirat der Tochter, die nach Deutschland einverheiratet wird, es besser geht, weil es in dem Land Afghanistan, Iran oder Türkei nicht so gut ist. Dann ist der Aufenthalt zum Teil gekoppelt an diesem Ehemann. Und das muss man auch, glaube ich, an die Politik nochmal schauen, welche Veränderungen notwendig sind, dass, wenn man nachweislich prüfen kann, dass die Frau durch Zwangsheirat nach Deutschland gekommen ist und gegen ihren Willen verheiratet worden ist, dass man diese Aufenthalt trennt von dem Ehemann, damit sie hier ein freies Leben oder eine Perspektive einfach hat. Ansonsten werden wir das Phänomen haben, dass sie mehrere Jahre sagen, ich sage nicht, weil mein Aufenthalt davon bedroht ist und ich wieder zurück muss. Wenn ich zurück muss, je nachdem, wo man hingeht, kann es sogar sein, dass sie dafür physisch bestraft oder sogar getötet werden. Auch diese Gefahr ist in vielen Ländern also auch gegeben. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Wenn wir im Sinne von Prävention und Schutz sehen, müssen wir schauen, dass die Frauen auch gesetzlich mehr Rechte haben im Falle einer wirklichen Zwangsverheiratung. Das muss man auch nochmal deutlich hervorheben.
Wenn diese Frauen zu Ihnen kommen, Frau Kartal, junge Mädchen, die dann bei Ihnen Schutz finden, was heißt es dann für die Mädchen?
Wir machen sehr aufmerksam, dass es ja noch einen weiteren Dienst gibt, welches wir bei der Evangelischen Gesellschaft in dem Bereich anbieten. Und das ist ROSA, eine anonyme Jugendhilfeeinrichtung. Da nehmen wir Mädchen und junge Frauen auf ab 16, die sich langfristig für ein anonymes Leben entscheiden. Das heißt, da sind Mädchen, die schon viel probiert haben in der Familie viele Chancen auch gegeben haben, wenn wir so in die Biografie auch zurückschauen. Und sie haben sich für diesen Schritt entschieden, was für sich zu tun, was die Familie als ein Akt gegen sie versteht. Dabei tun die Mädchen ja für sich diese Entscheidung treffen. Das heißt, sie kommen mit der Idee und auch dem Ziel, dass sie sich verselbstständigen möchten, dass sie irgendwann ein selbstbestimmtes Leben führen. Und dazu müssen sie ja zum Jugendamt, müssen eine Kostenzusage erwirken. Das sind ja schon die ersten Hürden. Das ist nicht so einfach, auch eine Kostenbewilligung auch zu erhalten. Und sie werden dann so im Durchschnitt zwischen 3 und 5 Jahren bei uns betreut in 3 Wohnphasen, wo sie in jeder Wohnphase sich mit neuen Herausforderungen auseinandersetzen müssen. Und das eine ist die eigenverantwortliche Lebensführung. Das andere ist Voraussetzung für ein finanziell unabhängiges Leben als Mädchen und junge Frau aufzubauen. Dazu gehört ein Abschluss und auch eine Schule, die sie für sich wünschen. Und nicht das, was die Eltern für sie vorgesehen haben. Das ist oft die Hausfrauenrolle, die sie einzunehmen haben oder als Ehefrau. Das heißt, wir haben Mädchen, die einen Deutschkurs machen oder einen Abschluss, Hauptschulabschluss, einen Realabschluss, Abitur studieren. Wir haben auch studierende Mädchen bei uns untergebracht. Und sie lernen, ein Leben unabhängig, also außerhalb der Familie aufzubauen. Sie haben ja alle am Anfang auch keinen Kontakt zur Familie, gehen auch davon aus, dass sie verstoßen werden. Wir arbeiten parteilich für das Mädchen, begleiten sie in ihrer Zielverwirklichung, arbeiten aber nicht gegen Familie. Das heißt, wenn irgendwann ein Wunsch aufkommt, dass sie Kontakt aufnehmen möchten mit Einzelnen aus der Familie oder eben Netzwerk, dann wird es gut vorbereitet. Und dieses Emanzipieren möchte ich mal nennen. Ich würde mal sagen, so ein ganz, ganz intensives Thema ist auch, dass sie in der Jugendhilfe lernen, wer sie eigentlich sind. Also wer bin ich, wer will ich sein, ist eine ganz, ganz große Frage. Und da sind sie natürlich oft auch überfordert, weil sie das ja von zu Hause gar nicht kennen. Von zu Hause kennen sie die traditionelle Mädchenrolle, die sie verinnerlicht haben. Sie können super funktionieren, sie wissen, was alle Einzelnen in der Gruppe benötigen. Aber sie haben wenig Fähigkeiten zu Anfang, für sich einzustehen. Und während eben dieser intensiven Zeit lernen sie ihre Rechte kennen und lernen sie auch in Schutzräumen diese Rolle einzunehmen, Widerstand zu leisten, Freiheit leben. Freiheit leben muss geübt sein. Es überfordert auch viele Mädchen. Und das heißt, das ist nicht immer mit Erfolg, sondern das ist eine krisenhafte Zeit.
Springen da auch viele Mädchen ab?
Also meine Erfahrung ist bei dem langfristigen Wohnen wenig. Ich würde mal sagen, so 80-90% durchlaufen diese 3 Wohnphasen. Aber wir haben auch Mädchen, die dann nach ein paar Monaten oder nach einem Jahr sagen, das ist schön und gut, aber das ist nichts für mich. Weil die Erfahrung ist schon auch, dass es ein sehr einsamer Weg ist. Sie bleiben auch erfahrungsgemäß doch recht alleine mit ihrer Geschichte, sage ich mal. Und manche sind auch schon einsam.
Wobei muss man natürlich sagen, sie haben eine sehr spezielle Einrichtung, wenn man so sagen darf, die sich darauf spezialisiert haben, dieses Personenkreis, die sich bei ihnen melden, zu schützen, zu begleiten und zu helfen. Wenn wir die allgemeinen Frauenhäuser sehen und unter dem Aspekt der häuslichen Gewalt, angefangen von 12 Jahren und älter junge Mädchen, die sind so sehr unter einem psychologischen Druck und psychischen Druck durch die Eltern, die sie irgendwie finden oder sie selber unsicher sind, dass die Mehrheit dieser Frauen es nicht schafft, eben Freiheit kennenzulernen oder ihren Weg zu gehen, sondern tatsächlich ist dann dieser gesellschaftliche, gelernte Druck extrem hoch, dass plötzlich die Mutter krank wird, der Vater einen Herzinfarkt angeblich hat, dass die Geschwister versuchen, sie zu finden über verschiedene sozialen Medien und Kanälen, die man ja inzwischen hat. Und dass dann sie entscheiden, wieder zurückzugehen, um auf ihre Freiheit zu verzichten, damit Frieden innerhalb dieses Systems und der Familie herrscht.
Was verbirgt sich dahinter, dass diese familiären Bindungen so stark sind, dass trotz Gewalt und der Aussicht, dass man vielleicht mit einem Mann verheiratet wird, den man weder liebt und vielleicht noch nicht mal kennt, diese Heirat eingeht? Was steckt da dahinter?
Na, die Eltern kommen erstmal aus traditionellen Gesellschaften. Wenn wir Zwangsverheiratung und Ehrenmorde, sogenannte Ehrenmorde nehmen, dann ist statistisch leider so, dass sie meistens aus den islamisch geprägten Ländern herkommen. Diese islamisch geprägten Länder sind sehr traditionell, wir nennen sie kollektiv. Das Interesse eines Individuums steht nicht im Vordergrund. Die Freiheit einer Person ist nicht wichtig, sondern das Interesse des Kollektivs ist wichtig. Man muss darauf achten, dass man bestimmte Regeln einhält, dass nach außen man nicht auffällt, damit andere Leute über sie reden. Das heißt, sie werden von klein auf so erzogen, im den ihnen festgelegten Rahmen zu leben und diese nicht zu überschreiten. Und das bedeutet Gehorsam, das bedeutet Demut, das bedeutet, die Eltern nie in Frage zu stellen und den Willen der Eltern, die angeblich auch in ihrem Interesse das Beste tun. Das heißt, es sind keine bösen Eltern, die sie jetzt irgendwo hassen, sondern sie selber sind so aufgewachsen. Viele der Eltern sind vielleicht zwangsverheiratet oder sind einfach verheiratet worden und sagen, das System ist so. Das andere ist ganz kurz vielleicht auch noch, es ist ja immer noch viel, immer das sagt, das ist so eine islamische Vorstellung, was tatsächlich nicht der Fall ist. Es ist eine vorislamische Vorstellung von Heiratsvermittlungen, die aus traditionellen Gesellschaften kommen. Wir haben es jahrhundertelang auch in Europa gehabt, in traditionellen Familien, in bäuerlichen Familien das gehabt. Wir haben Nicht-Muslime, also auch assyrische Christen, Chaldäer, armenische Christen, Jesiden, Aleviten, die, wenn sie traditionell und patriarchalisch denken und leben, auch in diesen Familien eine Form von Zwangsverheiratung oder, wenn sie so wollen, eine traditionelle Heirat normal ist.
Ehre statt Liebe, wenn das Ja zur Heirat erzwungen wird, darüber diskutieren wir in SWR Kulturforum mit Aisha Kartal, Bereichsleiterin für Hilfen für junge Migrantinnen bei der Evangelischen Gesellschaft in Stuttgart, mit Dr. Ute Leidig, Staatssekretärin im baden-württembergischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration und mit Professor Jan-Ilay Kisselhahn, Psychologe, Traumatherapeut und Orientalist. Frau Leidig, Zwangsheirat ist strafbar in Deutschland seit 2011 und trotzdem wird es gemacht. Die Abschreckung scheint nicht wirklich zu funktionieren, oder?
Also ich glaube, das Wichtige an einer gesetzlichen Verankerung und einem Verbot ist ja, dass damit eben auch zum Ausdruck gebracht wird, dass wir in unserer Gesellschaft bestimmte Werte auch verkörpern. Und dass die Nichteinhaltung dieser Werte und Regeln eben so ein eklatanter Verstoß dagegen ist, dass darauf eine Strafe folgen soll. Und das ist, glaube ich, das letzten Endes Entscheidende, dass wir hier sagen, ein selbstbestimmtes Leben führen zu dürfen. Und dazu gehört eben auch, seinen Lebenspartner, seine Lebenspartnerin selbst auswählen zu dürfen. Das ist ein Recht, das alle Menschen haben in unserer Gesellschaft und das unabhängig von Herkunft oder auch von Religionszugehörigkeit allen Menschen zusteht. Und die Abschreckung ist auch immer schwer einzuschätzen, weil wir ja letzten Endes auch nicht wissen, was wäre, wenn es das Strafgesetz nicht gäbe und gar keine Ahndung erfolgt.
Frau Kartal, was glauben Sie, warum ist dieses Signal bei den Eltern nicht angekommen?
Also ich habe die Erfahrung gemacht, ich bin jetzt schon seit auch ein paar Jahren dabei, ein paar Jahrzehnte, und die Zielgruppe verändert sich ja auch. Es war früher eher so Töchter von sogenannten Gastarbeiterfamilien. Und wenn wir gucken, es ist jetzt die vierte Generation weniger gegeben. Und ich glaube, da ist es schon auch angekommen, dass sich da auch das Verständnis von Ehe oder Liebe oder wie auch immer wir das nennen, sich auch verändert hat. Und junge Menschen da auch mehr ihres Leben, glaube ich, dass sich das auch verändert hat mit den Jahren. Und die Zielgruppe, die wir jetzt zum Beispiel haben, ist immer wieder so eine neue Generation, die eben auch da ist. Also gerade jetzt so in den letzten Jahren gibt es eben auch vermehrt die Migrationsbewegungen nach Deutschland. Und wenn man guckt, das sind alles die Kriegsauswirkungen. Und dann ist eben in der Besetzung, wenn wir jetzt nach Ethnien denken, dann hatten wir halt die Phase, wo wir ganz viele aus sogenannten ehemaligen Jugoslawien da hatten oder aus dem Irak oder jetzt Syrien oder Afghanistan und, und. Also es scheint wohl so zu sein, dass man da was, also ein Gesetz mitnimmt, weil das auch ein Teil von einem selbst ist und auch eine Ordnung, Wertesystem, Sicherheit auch gibt und dass man das vielleicht nach 30 Jahren eben nicht mehr so braucht.
Aber es gibt natürlich auch noch betroffene, hilfesuchende Mädchen aus dritter und vierter Generation, oder?
Gibt es schon, aber es ist nicht mehr die Masse. Das ist wirklich nicht mehr die Masse.
Wenn wir nur aus den islamisch geprägten Ländern uns anschauen, sprechen wir immerhin über mehr über 6 Millionen Menschen, die in der Bundesrepublik leben. Und statistisch gesehen sind ja nicht alle davon betroffen, von Zwangsverheiratung. Und dennoch haben wir natürlich eine Gruppe von Traditionalisten, wenn Sie so wollen, mit patriarchalischen Vorstellungen, die auch unsere Lebensweise in Frage stellen. Und sagen, wieso müssen wir das akzeptieren, was ihr sagt? Auch eine Zwangsverheiratung ist eigentlich auch im Islam und in den anderen traditionellen Gesellschaften ja gar nicht vorgesehen. Das heißt, sie halten sich selber nicht an ihren Regeln, die eigentlich ihnen vorgeschrieben worden sind. Und ein letztes noch, wir haben manchmal aus der gleichen Gruppe der Iraner, die vor 30, 40 Jahren hierher gekommen sind, hier sich integriert haben, die Töchter studieren, Ärzte, Rechtsanwälte, wie auch mal geworden sind. Diese sind gar nicht davon betroffen oder fast gar nicht davon betroffen. Betroffen sind eher die, die vielleicht aus Afghanistan, Iran lange Zeit gelebt haben, jetzt kommen, traditionelle Vorstellungen haben. Das heißt, durch die Situation der Geflüchteten haben wir eine Vermischung der Migration aus der gleichen Ethnie. Wir haben Jesiden, die aus der Türkei in den 60er Jahren gekommen sind. Wir haben jetzt durch den Genozid 2014 jetzt 200.000 Jesiden, die seit 2014 gekommen sind, mit sehr traditionellen Vorstellungen. Ich habe gerade gestern einen Telefonanruf von einem Vater gehört. Die 21-jährige Tochter hat ihren Koffer gepackt und ist einfach weggegangen. Und ist völlig am Boden erschüttert, weil er es nicht verstehen kann, dass die Tochter nicht so leben will, wie er sich das vorstellt. Und sucht jetzt vergebens nach seiner Tochter. Ich habe natürlich gesagt, sie ist volljährig und kann jederzeit entscheiden, was sie macht. Und er muss lernen, damit zurechtzukommen. Und ein letztes auch ist, das, was wir anbieten, aktiv Menschen, die bedroht werden, zu schützen, brauchen wir mehr solche Unterstützung, wie Frau Kartaler und ihre Organisation anbietet. Die Ministerien müssen mehr entwickeln, mehr Personal und so weiter. Aber gleichzeitig müssen wir uns auch die Frage stellen, wie können wir es verhindern, dass die Frauen gar nicht zu Ihnen kommen, zu Frau Kartal? Also welche Möglichkeiten, was müssen wir tun in der Gesellschaft, in der Schule? Denn letztendlich müssen wir in die Köpfe dieser Menschen, dass diese Vorstellung von Zwangsverheiratung auch in ihrer Kultur etwas zutiefst Beschämendes ist und nicht ein Teil ihrer Kultur ist. Und dann können Veränderungen stattfinden.
Da wollte ich gerne was daraufhin sagen, weil also ein Herzstück von der Beratungsstelle Yasemin ist auch die Prävention. Wir bieten ja baden-württembergweit Präventionsangebote für Mädchen und auch für die männlichen Jugendlichen. Und die werden sehr gut angenommen. Prävention ist ganz arg wichtig, also früh anzusetzen, weil die Folgen sind ja immens.
Gibt es genug Fördermittel, damit eben diese Präventionsarbeit durchgeführt werden kann?
Also wir sind jetzt bei Yasemin 2,45 Köpfe. Das ist zu wenig für das Land Baden-Württemberg. Und gerade was die Prävention angeht, das könnte man ausbauen noch viel, viel mehr. Und wichtig wäre ja auch jetzt nicht nur potenziell Betroffene zu erreichen, das ist auch so eine Intention, sondern auch zum Beispiel die männlichen Jugendlichen auch mit ins Boot zu nehmen. Wir machen ja die Erfahrung, wir haben so einen Kooperationspartner aus Hessen, wo wir ein bisschen für die männlichen Jugendlichen Schutzräume anbieten. Das heißt, sie tun auch mit den Erwachsenen mit Migrationsbiografie Dialoge führen. Es geht um die Rolle als Mann. Was ist Ehre? Wie stellen sie sich eine Partnerschaft vor? Ist Heirat ein Thema? Oder wie lernen sie PartnerInnen kennen oder einen Partner? Und das sind ganz tolle Gespräche. Also die nutzen sie. Und das sind ja die Väter und Partner von morgen. Also da eben auch früh anzusetzen. Und da ist es wichtig, mehr zu tun. In jedem Fall.
Frau Leidig, das ist ja ganz klar eine Forderung an die Politik.
Das Gewalthilfegesetz, auf das ich ja vorhin auch schon hingewiesen habe, ist natürlich schon auch etwas, was, denke ich, wirklich eine große Veränderung mit sich bringen wird in allen Bereichen. Ich muss einfach das ganze Problem etwas größer sehen auch. Ja, und es wurde ja vorhin auch schon von patriarchalen Strukturen gesprochen und Denkweisen. Und ich denke, das ist ja jetzt auch sehr stark verankert, dass geht einher mit Machtausübung, das geht einher sehr stark mit Kontrollausübung. Und das findet sich ja als grundsätzliches Problem dann in allen Fällen häuslicher Gewalt, von dem eben sehr viel mehr Frauen dann auch noch einmal betroffen sind. Und grundsätzlich haben wir in den letzten Jahren schon sehr viel unternommen, sowohl die Mittel deutlich erhöht. Wir haben die Schutzplätze ausgebaut in den Frauen- und Kinderschutzhäusern. Und prinzipiell können sich Mädchen, die von Zwangsverheiratung bedroht sind, natürlich auch an diese Stellen wenden. Das ist natürlich nicht gleichbedeutend mit der hohen Fachkompetenz, die jetzt bei Jasmin oder bei Nadia vorhanden ist. Aber ganz grundsätzlich gibt es eben ein breites System.
Das Problem ist ja oft, dass es im Verborgenen, sage ich mal, stattfindet. Also, dass die Familien sehr unter sich sind. Also, mir hat eine junge Frau erzählt, nach außen ist die Familie durchaus anerkannt, wohlhabend, gut situiert. Aber nach innen werden streng traditionelle Formen gelebt, in der klar ist, die Frau hat sich zu fügen. Die Frau muss den heiraten, den der Onkel oder der Vater oder wer auch immer bestimmt. Und da komme ich nochmal zurück, weil ich finde es einen ganz wichtigen Punkt. An die Jungs ran, an die Männer, an die Väter, an die Onkel. Herr Kissler-Hans, Sie waren Gutachter in Prozessen, wenn es eskaliert und es zum sogenannten Ehrenmord kommt. Wie ist Ihre Erfahrung? Wie kommt man daran?
Bei den Gutachten, die ich habe insgesamt jetzt über 44 Gutachten zu Ehrenmorden in Deutschland begutachtet, begleitet. Ich war in den Gefängnissen, habe mit den Tätern auch gesprochen. Sie haben kein typisches Profil eines Kriminellen, ne, der nach Habgier mordet oder stiehlt. Das sind völlig unauffällige Söhne oder Väter, die scheinbar, und das dürfen wir nicht vergessen, Kultur ist etwas Mächtiges, das über Jahrhunderte überleben kann. Auch solche traditionellen, patriarchalischen Dinge, die wir glauben, überwunden zu haben, haben sie nicht überwunden und die wirken noch. Sie werden sozusagen transgenerationell weitergegeben an die nachfolgenden Generationen, die dann in bestimmten Situationen plötzlich mit Begriffen, wie Frau Kartal vorhin erwähnt hat, mit Begriffen von Ehre rumhantieren, ohne zu wissen, was wirklich Ehre bedeutet und woher es auch soziologisch, gesellschaftlich herkommt. Das heißt, hier findet eine Veränderung statt, in der wir viel mehr Bildungsarbeit, viel mehr Öffentlichkeitsarbeit, viel mehr Kampagnen starten müssen. Und ich werde nicht müde, auch heute hier das zu sagen, neben der Politik, der möglichen Projekte, die man machen muss, sind die Migrationsvereine aus meiner Sicht und Migrationsorganisationen sehr, sehr zurückhaltend in den letzten 40, 50 Jahren. Sie kommen aus dieser Kultur, sie kennen die Leute. Und wenn sie wirklich hier einen Verein, eine Föderation, eine Dachorganisation haben, müssen sie aus meiner Sicht zum Schutz ihrer eigenen Landsleute viel aktiver werden, direkter auf die Leute zugehen. Wir haben es in unserem Projekt gesehen, wir haben für das Bundeskanzleramt fast 5 Jahre ein Projekt zur Gewaltprävention in ganz Deutschland durchgeführt und haben Leute ausgebildet, die eben mit den Leuten gesprochen haben. Das heißt, wir haben auch Männergruppen ausgebildet und gesagt, lassen Sie uns doch erklären, warum muss man Gewalt anwenden? Welche Möglichkeiten gibt es? Ist das der Begriff Ehre eigentlich nicht schon überholt? Es gibt ja andere Formen von Respekt, von Achtung, von Würde des Menschen. Und diese Multiplikatoren sind dann selbst als Männer, haben mit ihren eigenen Landsleuten gesprochen, das viel effektiver ist. Wir haben dadurch über 6.500 Menschen erreicht. Ich glaube, solche Dinge müssen angefangen von der Schule, aber auch mit den Eltern, die eigentlich sozusagen, ich sag mal in Anführungszeichen, die Täter sind, mit denen sprechen. Die Opfer selber wissen ja eigentlich, was sie wollen, aber sie haben nicht die Möglichkeit, so zu leben, wie sie sich wünschen.
Frau Leidig, die Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen, mit den Verbänden, wurde das schon versucht durchzuführen oder klappt das einfach nicht so gut?
Also wir gehen an die Schulen, wir fördern auch ein Projekt von der Gruppe Mensch Theater, das nennt sich Ich gebe dir mein Ehrenwort, und das ist ein interaktives Theaterstück, genau in der für die Zielgruppe Jugendliche an verschiedensten Schulen, wo durch Einbezug der Schulklasse während des Theaterstücks dann eben bestimmte Konfliktsituationen, wo es um angebliche Ehre geht, thematisiert werden und diskutiert werden mit der Gruppe. Und ich denke, das ist eine gute Möglichkeit, um so Denkmuster aufzubrechen, die nie in Frage gestellt werden. Und dass diese Infragestellung des Ehrbegriffs, vor allen Dingen auch diese Verknüpfung damit, dass Ehre der Familie davon abhängig ist, wie eine Frau, eine Tochter in der Familie sich verhält, dass die eben zum Beispiel keine Sexualität auslebt, nur bestimmte Kontakte auch hat und sich in einer bestimmten Art und Weise kleidet. Das steht so im krassen Gegensatz dazu, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
Frau Kartal hat es auch schon gesagt, Schule als Vertrauensort, aber eben auch als Ort anderer Wertevermittlung, in dem man eben anderes erleben kann, haben Sie angesprochen. Aber wir sind immer noch bei der Frage, wie kommt man,
Herr Kieselhahn? Darf ich was sagen? Ich will mal ein bisschen provokativer werden. Wir kommen an die Leute ran, die sowieso irgendwie gewillt sind. Und ich mache unendlich viele Veranstaltungen, auch mit Ihnen früher, Frau Kartal. Und die Teilnehmer, die kommen, sind schon entweder, haben eine andere Lebensweise schon, haben sich entschieden, frei, Empowerment und emanzipativ zu leben. Und die stimmen uns natürlich alle zu und sind auch alle erschüttert, dass es solche Dinge gibt. Ich wohne in Bad Cannstatt und wenn ich Freitag in der Moschee um die Ecke bei mir anschaue, dass 200-300 Leute dort in der Reihe stehen, bis in die Moschee kommen, dann frage ich mich tatsächlich, ob dieser Imam die Courage und Mut hat und sagt, Zwangsheirat geht bei uns nicht. Ganz gleich, ob ihr aus Pakistan kommt, Afghanistan oder der Türkei, wo auch immer. Und diese Leute brauchen wir. Weil die, an die wir herankommen, ist so schwierig, auch in der Schule, bis die Lehrer erkennen, dass ein Kind auffällig ist, dass es von Zwangsheirat bedroht ist, die Privatsphäre trotzdem schützt und nicht irgendwie eine Anzeige erstattet oder überhaupt sich traut, mit den Eltern zu sprechen. Die Eltern wiederum sagen, nein, bei uns gibt es sowas nicht. Also die Wege sind so schwer, schnell an die Personen zu kommen, um sie zu schützen. Und deswegen ist Prävention neben dem, was wir sowieso alle hier machen, wichtig. Aber wir müssen an diesen Menschen in den Migrationsorganisationen vereinkommen. Ich wünsche mir von TTIP, dass sie mal eine Aussage und eine Kampagne macht. Ich wünsche mir von den kurdischen Organisationen und türkischen Organisationen und afghanischen, wie auch immer, dass sie hier sich zu dieser Demokratie bekennen und sagen, wir leben in einem Land, das, was als Ehre soziologisch gut war vor 500 Jahren oder 1000 Jahren. Es war ein Ordnungsprinzip, weil es keinen Rechtsstaat gab. Und dieses Prinzip von Ehre hat geholfen, dass Menschen in Frieden miteinander leben. Nämlich in Respekt, das Eigentum des anderen nicht in Anspruch zu nehmen, die Frau der anderen in Ruhe zu lassen, sich gegenseitig zu schützen. Aber wir leben heute in einer anderen Zeit, in dem sie sich auch zu diesem Staat, aber auch zu dieser Lebensweise entweder bekennen oder nicht bekennen. Und das ist, glaube ich, wo wir auch mehr Druck machen. Wir, meine ich, sowohl der deutsche Staat, wir als Wissenschaftler müssen mehr darüber in die Öffentlichkeit gehen, aber auch die Organisationen, die hier seit 40 Jahren aktiv sind, zu Recht und gut aktiv sind, müssen auch dieses Thema sich annehmen, auch wenn es schwierig ist. Sie werden viel Gegenwind bekommen. Viele der Mitglieder werden sie möglicherweise verlassen. Aber es muss eine Konsequenz geben und wir dürfen uns hier nicht erpressen lassen, indem wir sagen, wir gehen gut mit denen um, damit wir sie ein bisschen unter Kontrolle haben. Aber das andere Thema sprechen wir mit denen nicht, weil es denen nicht passt. Das geht nicht.
Um da nochmal anzusetzen, Herr Kieselhahn, diese Familien zu erreichen oder diese Köpfe zu erreichen, auch bei den jungen Menschen. Ich meine, man ist loyal als junger Mensch und denkt, das, was Mama und Papa sagt, das ist das Richtige. Die Eltern meinen es ja auch nicht böse, das darf man ja auch an dieser Stelle nicht vergessen. Und sie sind ja in innerer Not und sind ja wiederum auch irgendwie sogenannte Opfer ihrer Community, weil sie was zu erbringen haben in der Migration. Das hat auch viel mit dem gesellschaftlichen Leben zu tun. Wie zufrieden bin ich da, wo ich bin mit meiner Arbeit, Migration. Da passiert ja auch viel innerfamiliär, Männerrolle, Frauenrolle. Ich will es jetzt gar nicht vertiefen, aber das ist sowas Komplexes. Das zeigt sich jetzt an der Zwangsheirat, aber das ist ja noch so, so vieles mehr. Und die Spitze des Eisbergs ist der Ehrenmord, was nie passieren sollte, aber es eben passieren kann. Und deswegen braucht es spezielle Angebote, weil es gibt eben Menschen, die man auch nicht erreichen kann, egal wer ihnen gegenüber sitzt. Und wer traut sich eben auch, die Dialoge zu führen mit den Moscheen? Wer traut sich das? Und ich möchte auch auf eins aufmerksam machen. Es gibt auch seit 2017 Verbot von minderjährigen Ehen. Ganz wichtige Botschaft auch und auch Signal. Und hierzu zählen auch, gibt ja diese sozialen Verheiratungen. Das ist jetzt nicht beim Standesamt, sondern religiöse Verheiratung, soziale, wie auch immer man sie nennt. Und das ist zum Beispiel auch, ist so meine Erfahrung, ist nicht jedem Jugendamt bekannt. Das geht nicht. Ich habe auch in dem Bereich angefangen zu arbeiten, wo man mir am Anfang gesagt hat, naja, das ist doch in ihrer Kultur normal. Also es wurde personalisiert. Und wir haben uns bei der Bundesfachkonferenz damals schon eingesetzt, naja, also das Kinder-Jugendhilfegesetz ist ein Gesetz für Kinder und Jugendliche in Deutschland, unabhängig davon, welche Nationalität, Ethnie oder Religion. Und es war sehr hilfreich, dass das Bundesministerium hier eine Handlungsempfehlung rausgegeben hat für die Jugendämter, damit eben hier auch die Lebenswelt der jungen Menschen verstanden wird und auch übersetzt wird. Und ich denke, das braucht es jetzt auch zur Verhinderung von Minderjährigen gehen. Weil meine Erfahrung ist jetzt, das ist ein neues Phänomen, ich weiß es nicht, muss man mal weitergucken, es finden noch religiöse Verheiratungen in Deutschland statt. Und wenn wir das den Jugendämtern auch melden, die sind da auch völlig verunsichert und wissen gar nicht, wie sie damit vorgehen. Also ich habe jetzt gerade aktuell eine Situation, erst nach der Aufnahme ist uns das bekannt geworden und das thematisieren wir. Also wir gehen mit dem jungen Menschen in Gespräche und sagen, du, das ist in Deutschland verboten und weißt du warum? Also, und wie kommt es? Wo hat es stattgefunden? Im Ausland, im Inland? Und da müssen wir besser werden. Da haben wir noch viele, viele Hausaufgaben, weil Migrationsbewegungen werden nicht weniger. Und wenn wir nicht präventiv investieren, dann wird uns das noch ganz viel kosten. Also wirklich ganz viel kosten. Und jede Investition in so einen jungen Menschen, kann ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen, dann geben sie was zurück in die Gesellschaft. Also wir hatten erst ein Jubiläum und hatten viele Ehemalige da. Und in manchen Familien gibt es dann eben auch die Versöhnungen erst nach 25 oder 30 Jahren. Und dann die Väter, die dann sich entschuldigen. Das sind schöne Momente, auch wenn sie eben so lange brauchen. Deswegen braucht es ganz viel Dialoge. Und zwar auf allen möglichen Ebenen. Die Mädchen, die sich trauen, diesen großen Schritt zu gehen und die sich emanzipieren und ihre Frau stehen, das muss man ja erstmal als Familie aushalten. Ja? Und die Mädchen müssen das ja auch tragen mit allen Folgen und Opfern, die sie auch bringen. Und dann kann es eben die Momente geben, wo die Familie doch stolz sein kann. Nicht immer, leider. Manche junge Menschen brechen auch. Das muss man ja auch psychisch erstmal auch aushalten können. Das hält nicht jedes Mädchen oder junge Frau auch aus. Also da müssen wir noch viel mehr tun. Auch wenn mehr getan wird, es reicht nicht aus. Es ist ja viel auch noch auf Projektbasis. Es braucht das als Querschnitt.
Was nehmen Sie mit aus der Runde, Frau Leidig?
Ich denke, das Thema Religionsunterricht mit Imamen sprechen. Also wir haben ja schon tatsächlich auch dadurch, dass wir hier auch ausbilden in Baden-Württemberg inzwischen, ja schon auch das Problem grundsätzlich erkannt. Also jetzt nicht in Bezug auf Zwangsverheiratung, also das, sondern die Problemlage, dass durch den Religionsunterricht Werte vermittelt werden, Regeln vermittelt werden, wo die Gefahr besteht, dass sie unseren gesellschaftlichen Regeln, wie sie eben hier gelten, wie sie ja letzten Endes aus unserem Grundgesetz resultieren, dass da eben teilweise Sachen zuwiderlaufen und wir deswegen sagen, wir wollen hier für eine Ausbildung sorgen, um die Steuerung aus DTIP, aus der Türkei eben auch wegzunehmen. Und Das ist, denke ich, ein wichtiger Schritt. Und ich denke, in diesem Kontext mal zu thematisieren auch, welche Rolle spielt da zum Beispiel eben auch die Rolle von Frau und Mann. Und der Kontext der freien Partnerwahl ist sicherlich etwas, was ich so als Idee einfach mal mitnehme, das da einzubringen. Von der Zuständigkeit her ist da ein anderes Ministerium zuständig, aber das heißt ja nicht, dass ich nicht das auch dort ansprechen kann. Ganz grundsätzlich nehme ich eben mit, und jetzt komme ich wieder auf das Gewalthilfegesetz, sorry, das ist für mich jetzt halt der Rahmen, ja, und das ist für mich der Rahmen, in dem wir jetzt unsere prinzipiell Maßnahmen ausrichten werden. Und da muss ich jetzt noch zeigen, inwiefern die Maßnahmen, die jetzt vor allen Dingen auch gegen Zwangsverheiratung gerichtet sind, dort Teil dieses Pakets sind oder eben ein Extrapaket bleiben. Verankert ist es auf jeden Fall, das habe ich ja anfangs auch gesagt, weil wir eben das im Partizipations- und Integrationsgesetz des Landes verankert haben als Aufgabe und insofern eine Verpflichtung besteht, diese Aufgabe zu erfüllen. Und ansonsten, was auch immer wirklich gut ist, ist, wenn wir uns mit den anderen Ländern auch austauschen, wie sind da die Standards, wie viele Schutzplätze habt ihr, wie ist das Präventionsangebot insgesamt aufgestellt, sodass man sich da auch nochmal Anregungen holt und auch so Standards für sich entwickelt, eben auch, was braucht es, damit es eben ausreicht. Weil es eben auch ein großes Interesse von uns darin besteht, tatsächlich voranzukommen.
Herr Kisselhahn, am Schluss Ihr Wunsch, Ihre Forderung?
Wir sind schon in einer Situation auf der Welt, in der sich die globalen Krisen verstärkt haben. Wir sprechen von sogenannten Polykrisen. Und diese Polykrisen bedeuten, dass sie auch einen Einfluss auf unser psychisches Befinden und unser Leben haben. Insgesamt geht die WHO jetzt schon von 1,2 Milliarden Menschen aus, die an psychischen Erkrankungen leiden, unter anderem aufgrund dieser Unsicherheit in der Welt. Also ich will nicht in die Politik eingehen, aber die haben Einfluss, was Putin, Ukraine, Trump oder Nahen Osten, Mittleren Osten entscheidet. Das ist der eine Faktor, der auch in Deutschland uns beeinflussen wird. Und wir haben einen stärker werdenden politischen Islam in den Nahen Mittleren Osten, den wir tagtäglich auch hier spüren, auch in den Moscheen und in den Diskussionen. Das heißt, auch davon werden wir auch im Rahmen traditioneller Heirat, Zwangsheirat, sich zurückziehen, in ihren eigenen Werten und Normen noch stärker betroffen sein. Und dennoch glaube ich, dass wir etwas haben, was keiner dieser Länder und diese Vorstellung haben, nämlich, dass es die Freiheit des Menschen, sich selbst zu entfalten und die Möglichkeit zu geben. Hier geht es den Frauen, die davon betroffen sind, klare Message zu geben, Zuversicht zu haben, Hoffnung zu haben, zu kämpfen. Und wir und der deutsche Staat und die Landesregierung werden mit ihren Möglichkeiten helfen. Ihr seid nicht allein. Diese Message müssen wir diesen Menschen geben, dass es einen weiter auch danach gibt. Und dann, denke ich, müssen wir, das nicht zu wiederholen, weiterhin daran arbeiten, dass die Menschen und die Bürger, ganz gleich woher sie kommen, auch Pflichten haben, sich an diesem Land zu beteiligen und gleichzeitig aber auch von dieser Freiheit das nehmen können, was sie auch zu Recht verdient haben und ihr legitimes Recht ist.
Frau Kartal, Sie haben das Schlusswort.
Wir müssen mehr tun. Für die jungen Menschen, weil dann kriegt die Gesellschaft was zurück. Also ich kann es nicht oft genug unterstreichen. Minderjährigen Ehen ist mehr geworden. In den Wohngruppen kommen mehr Mädchen, die zwangsverheiratet wurden. Ich kann es jetzt noch nicht sagen, ob es jetzt ein neues Phänomen dieses Jahr ist oder letztes Jahr. Aber ich glaube, das verdichtet sich alles, weil eben einfach auf der Welt so viel passiert und eben die Migrationsbewegungen nochmal andere sind eben als vor 20 oder 30 Jahren.
Das heißt, Ihr Wunsch, Ihre Forderung?
Es braucht mehr Angebote. Es braucht Aufklärung, auch mehr Plätze, mehr Prävention, sicherlich auch Gespräche mit Moscheen, mit den Erwachsenen, gemeinsam Dialoge führen. Es braucht es auf jeden Fall mehr. Auch die Institutionen brauchen Unterstützung. Was sind Anzeichen? Was kann ich tun? Es braucht Austauschräume. Wir haben ja jetzt auch mit der Zeit von Personalmangel. Es wird ja nicht einfacher, die Aufgaben. Da müssen wir noch kreativ werden.
Ihre Stadt Liebe, wenn das Ja zur Heirat erzwungen wird, das war das Thema heute in SWR Kulturforum. Es diskutierten Aisha Kartal, Bereichsleiterin für Hilfen für junge Migrantinnen bei der Evangelischen Gesellschaft in Stuttgart. Und sie tritt in der Öffentlichkeit aus Sicherheitsgründen unter einem Pseudonym auf. Dr. Ute Leidig, Staatssekretärin im baden-württembergischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration. Und Professor Jan-Ilhelm Kieselan, Traumatherapeut und Leiter des Instituts für transkulturelle Gesundheitsforschung an der Dualen Hochschule in Baden-Württemberg. Am Mikrofon verabschiedet sich Susanne Babila.